Abend. Ich freue mich, heute Abend hier in Wächtersbach auch sein zu können. Und ich muss zugeben, es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier vorne stehe. Ich war schon mal in dem Gebäude, als es noch nicht fertig renoviert war. Aber seitdem war ich nicht mehr hier. Vielleicht zu meiner Schande. Meine Frau war schon hier gewesen, aber ich noch nicht. Und schön hier zu sein. Aber nicht nur das Gebäude zu sehen, sondern all die Gesichter auch zu sehen. Einige kenne ich schon, aber nicht alle. Und das freut mich heute Abend, hier bei Ihnen sein zu können. Zeit der Veränderung macht ja auch die Gemeinde mit. Jetzt kommt ein neuer Pastor. Nächste Woche geht es dann los. Da ist die Einführung und dann ist er da. Es ist eine Veränderung auch für ihn. Kommt ja dort aus dem Ruhrgebiet, aus Mettmann, dann hier ins tiefste Hessen. Ich war mir vorhin nicht ganz sicher, ob wir noch Hessen oder Bayern sind, weil da vorne hat es eine Amigo-Café. Ich habe gedacht, wir sind in Bayern, das ist CSU-Treff, aber anscheinend ist das nicht der Fall, das Amigo-Café, was da vorne hat, aber das ist was anderes. Okay. Aber dann wird er hierher kommen und das wird ja auch eine Veränderung für ihn sein, aber auch eine Veränderung für die Gemeinde. Da ist dann immer einer da. Das hat bestimmt seine guten Seiten, ja, hoffentlich, sonst hätten wir ihn ja nicht gewählt und geholt. Aber es wird auch Herausforderung sein, eine Veränderung. Und Veränderungen sind ja Teil unseres Lebens. Veränderungen sind Teil unseres Wachsens auch. Die letzten Jahre haben wir einige Veränderungen erlebt, ganz persönlich, aber auch als Schule. Viele von euch werden auch wissen, ich bin ja der Rektor der sogenannten Bibelschule, die Bibelschule, die es so nicht mehr gibt, die wir ja in Büsingen hatten seit 45 Jahren. 1965 hat das Ganze dort begonnen, aber nach 45 Jahren haben wir den Betrieb in Büsingen eingestellt, aber nicht die Bibelschule, nicht den Auftrag. Im Gegenteil, wir erreichen heute 6-mal so viele Leute, wie wir je in Büsingen haben konnten. Dort hatten wir zwischen 30 und 50 Studenten an einem Ort und heute haben wir 300 Studenten in 18 verschiedenen Ländern. Von Portugal im Westen bis nach Kasachstan. Wer nicht weiß, wo das ist, guckt mal daheim auf die Landkarte bei China und gerade nach Norden, da ist Kasachstan. 11 Zeitzonen entfernt. Dort haben wir Studienzentren in 18 verschiedenen Ländern. Und das war keine einfache Zeit. Keine einfachen Entscheidungen sind da zu treffen gewesen. Es hat auch Menschen betroffen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Andere haben einen Arbeitsplatz gefunden. Aber das sind keine einfachen Veränderungen. Auch für uns hat es eine große Veränderung gehabt, dass wir umgezogen sind von dem Ort, wo man Urlaub macht, hier zurück nach Gelnhausen. Aber es war kein schlechter Umzug, muss ich sagen. Das ist ja Heimat auch für uns, besonders für mich. Meine Frau Martina ist in Gelnhausen geboren, in Niedermittlau, die ersten 6 Jahre ihres Lebens verbracht, aber sonst in Hanau groß geworden. Und ich komme ja direkt aus Geislitz, das ist ja nicht allzu weit weg von hier, bin dort geboren. Und in dem Haus, wo ich geboren wurde, da sind wir wieder eingezogen. Da wohnen wir jetzt seit Februar. Wir sind auch noch in der Eingewöhnungsphase. Wir waren 32 Jahre weg. Und irgendwie kommt mir es vor, wir sind gleich geblieben, aber alles andere hat sich verändert. Alle anderen sind älter geworden, aber nee, wir sind auch älter geworden. Und das ist doch auch Veränderung, eine Zeit, wo etwas anders wird. Ist es in unserem Leben nicht so, dass wir oft an Wegkreuzungen kommen und uns dann fragen, wo geht's lang? Welchen Weg nehmen wir? Das Problem ist ja nicht, dass da eine Weggabelung ist oder eine Wegkreuzung, sondern das Problem ist, dass man nicht weiß, wo das hinführt, wo es dann weitergeht. Und dann ist es ja so, dass nach einer Wegkreuzung oft noch eine kommt und man wieder so eine Entscheidung treffen muss. Das ist ja ganz normal auch in unserem Leben. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich, das ist auch gut so. Das brauchen wir auch, denn das stärkt auch unser Vertrauen in unserem Weg, den wir mit Gott gehen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Das ist jetzt schon über 2000 Jahre, über 2400 Jahre her. Es war im 4. Jahrhundert vor Christus. Da hat Alexander der Große, das war ja der mächtige Herrscher der Griechen, hat Persien erobert. Er hat sich ja wirklich breit gemacht von Griechenland nach Westen und nach Osten, eben auch Persien erobert. Und als er Persien erobert hatte, hat er gesagt, ich will noch weiter nach Osten, nach Indien. Aber alle seine Mitarbeiter haben gesagt, da haben wir ein Problem. Weil überall, wo wir jetzt gewesen sind, da hatten wir auch Landkarten, da wussten wir, was auf uns zukommt, da wussten wir, wie wir lang gehen müssen, aber es gibt keine Landkarten von Indien. Wir wissen, dass das dort ist, aber von uns ist noch keiner dort gewesen. Wir wissen nicht, was uns da erwartet und wie es da weitergeht. Und ein Geschichtswissenschaftler, er hat es dann mal so gesagt, weil der Alexander hat dann drauf bestanden, wir gehen nach Osten. Und er ist nach Osten gegangen, nach Indien. Aber hat das nicht überlebt. Aber das hat er nicht gewusst. Aber ein Geschichtswissenschaftler hat es so ausgedrückt, der General Alexander der Große ist aus seinen Landkarten herausmarschiert. Genau so war das. Er ist wirklich da rausmarschiert von allem, was er kannte. Heute Abend wollen wir uns eine Bibelstelle anschauen, wo ein junger Mann auch zu einer weiteren wichtigen Wegkreuzung in seinem Leben gekommen ist, nämlich der König David. Es gab in seinem bisherigen Leben schon einige wichtige Wegkreuzungen, die er alle gegangen ist und wo er schon aus seinen Landkarten herausmarschierte. Und ich möchte nur zwei erwähnen, zwei ganz wichtige. Die erste war, als er als Teenager den Propheten Samuel traf und er, der Schafhirte, wurde von dem Samuel zum König gesalbt. Das ist wirklich aus seinen Landkarten herausmarschieren. Der hat sich nicht ausgekannt, was da auf ihn zukam. Der kannte seine Schafshirten, der kannte die Weiden. Der hat sich ausgekannt mit gefährlichen Tieren, wie mit denen umzugehen sein. Aber das Amt eines Königs, was da zu tun sei. Aber er ist den Weg gegangen, weil er wusste, Gott führt ihn diesen Weg. Und das hat ihm geholfen für weitere Entscheidungen, die er dann treffen musste. Und eine ganz wichtige Entscheidung war ja auch der Kampf gegen Goliath. Das war ja eine Entscheidung, wo es um Leben und Tod ging. Aber für David war das klar. Klar, es geht um Leben und Tod, aber nicht für mich, für den anderen geht es um Leben und Tod. Er wusste, Gott ist auf meiner Seite. Seine Brüder und die ganzen Israeliten haben gesagt, aber siehst du denn nicht, wie groß der ist? Und was für ein Wahnsinn, gegen den willst du kämpfen? Und er hat gesagt, aber warum? Der ist so groß, der ist so wunderbar, da kann ich den viel besser treffen. Für ihn waren diese Herausforderungen der Weg nach vorne, weil er wusste, Gott führt mich diesen Weg. Aber er wusste auch noch nicht, wie das aussehen wird, wie das alles genau werden wird. Aber er vertraute Gott. Und die Bibelstelle, die wir jetzt lesen, die führt ihn an eine andere, eine weitere Weggabelung, eine Wegkreuzung, wo er Entscheidungen treffen musste oder eine Entscheidung treffen wollte. Und das finden wir im 1. Chronikbuch im 17. Kapitel. 1. Chronik, Kapitel 17. Und wir werden während der Predigt einige Textstellen daraus lesen. Nur eine kurze Vorgeschichte, wo wir uns hier befinden, was hier passiert ist. David hatte ja Jerusalem erobert. David oder die Stadt Jerusalem wurde ja nicht gegründet durch David, sondern die hat es ja schon längst gegeben, schon auch über hunderte von Jahren. Aber David hatte diese Stadt erobert und hatte sie zu seiner Hauptstadt gemacht. Und er ist in seinen Palast eingezogen und hat das Leben dann dort in Jerusalem genossen. Aber so richtig genießen konnte er es dann doch nicht, denn ihm wurde bewusst, er hat ein schönes Haus, ein Palast. Aber wie war das mit Gott? Wo war das Haus Gottes? Es war eine Hütte, eine Stiftshütte, ein Zelt, das über hunderte von Jahren durch die Wüste getragen wurde und das sah wahrscheinlich auch nicht mehr so brandneu aus. Und er sagte sich, das kann ja nicht sein, ich wohne hier in so einem Haus und für Gott haben wir noch diese Stiftshütte, dieses Zelt, das zerrissen ist und zerschlissen und da soll Gott wohnen, da ist die Bundeslade untergebracht. Ich will Gott auch ein Haus bauen, einen Tempel. Und er sprach darüber mit dem Propheten Nathan und hat ihm das gesagt. Und Nathan hat ihm geantwortet, was immer du vorhast, tu es, Gott wird mit dir sein. Das lesen wir in dem zweiten Vers, am 17. Kapitel. Aber dann in der Nacht sprach Gott mit Nathan und hat ihm dann einige Dinge gesagt, die er wiederum dem David sagen sollte. Und das tat er dann auch. Und hier ist, was Gott dem Nathan gesagt hat. Sage ihm, David, du sollst mir kein Haus bauen. Nein, ich will kein Haus von dir, sondern vielmehr, zweitens, ich will dir ein Haus bauen. Und zwar ein ewiges Haus. Ich will dir Nachkommen schaffen, einen Nachkommen, der die ewige Herrschaft haben wird. Und es wird einer deiner Nachkommen sein, der mir dann einen Tempel baut. Und das sagt dann auch der Nathan dem David. Das war ein ganz anderer Plan, als David ihn hatte. Er hatte sich das alles schon genau vorgestellt und es war ganz was anderes. Und wie reagiert David darauf? David wurde bewusst, dass Gott hier etwas ganz Besonderes auch verheißen hatte. Er verstand, dass er ein wichtiger Teil des Heilsplans ist, den Gott mit ihm und dem Haus Israel und für die Zukunft der Welt auch hatte. Und deshalb antwortete er auf diese Ansprache, auf diese Rede des Propheten dann mit einem Dankgebet. Und dieses Dankgebet finden wir in diesen Versen 16 bis 27 in dem 17. Kapitel. Und wir gehen dann durch die einzelnen Verse noch durch. Aber ich will jetzt schon mal sagen, wir finden drei wichtige Dinge in diesem Lob- und Dankgebet. Drei wichtige Reaktionen von David auf Gottes Wirken in seinem Leben. Drei Reaktionen, die auch wichtig für uns sein können in unseren Entscheidungen, wenn wir an Wegkreuzungen, an Weggabelungen in unserem Leben ankommen. Das erste ist, dass David erkannte, dass Gott in seiner Gnade, in seinem Leben am Wirken war. Das zweite, dass er auf diese Gnade Gottes auch in Glauben und Vertrauen antworten wollte. Und das dritte, dass er das nicht für sich behalten konnte, sondern das sollten auch unbedingt andere erfahren. Aber schauen wir uns das mal einzeln an. Wenn wir uns den Anfang des Gebets anschauen, ab Vers 16. Und da ging David in das heilige Zelt, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Gott? Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. Du erweist mir solche Ehre, Herr mein Gott, als wäre ich ein großer und bedeutender Mensch. Doch was soll ich weiter davon reden? Ich weiß, dass du mich, deinen Diener, auch ohne Worte verstehst. Weil du es so wolltest, hast du all dies Große für mich getan und hast es mich erkennen lassen. Herr, keiner ist dir gleich. Nach allem, was dir gehört, nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt, es gibt keinen Gott außer dir. David ist sich der unverdienten und auch unaussprechlichen Gnade Gottes in seinem Leben bewusst. Er sagt, was soll ich da noch weiter sagen? Was können meine menschlichen Worte ausdrücken, was deine Gnade, deine Gegenwart einfach auch bedeuten? Er ist sich bewusst, ich bin Geschöpf. Aber du bist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer und auch der Erretter unseres Lebens. Das erkennt der David hier. Das ist das Erste und Wichtigste. Es ist eine demütige Haltung, die er vor Gott hat. Wer bin ich schon? Als ob ich etwas Besonderes wäre. Und Gott, du hast dich mir und meiner Familie zugewandt. Nun, wenn wir das hören, dann denken wir vielleicht, naja, okay, das wissen wir auch. Was ist da so jetzt Besonderes dran? Als Christen wissen wir das ja, dass Gott uns errettet hat. Ja, wir wissen das, vielleicht in unserem Kopf, aber leben wir das auch jeden Tag? Ist uns das bewusst und leben wir auch danach, dass wir wirklich Geschöpfe sind und unser Herr ist unser Schöpfer, dass wir unser Leben auch genau danach ausrichten, in allen unseren Lebensumständen. Manchmal ist es ja so, wie das jemand mal ausgedrückt hat, Gott ist der König, aber ich bin der Ministerpräsident. Ja, Gott kann das irgendwie so wunderbar, darf er mal vertreten, aber die wichtigen Entscheidungen, ja, die werden hier noch getroffen. Aber das war nicht bei David so. David hatte erkannt, er war der König, er war sogar noch mehr wie ein Ministerpräsident, aber er sagt, der wahre Herr bist du. Und das erkannte er am Anfang seines Lebens. Eine demütige Haltung. Ich habe da eine Geschichte gefunden. Es war einmal ein König. Und dieser König, der lud ein zu einem Fest, großen Fest, und jeder sollte kommen in seinem Königreich. Die Reichen und die Armen, die Fürsten und die Bauern, die Jungen und die Alten. Und sie kamen. Alle kamen sie. Und einer der Gäste war ein armer Bauer aus einem kleinen Dorf. Und da war das Buffet aufgebaut und er näherte sich ganz langsam diesem Buffet und er hat sich gar nicht richtig dran getraut. Denn der Tisch war auch umlagert von all den Fürsten, die sich da reichlich auf ihre Teller gemacht haben. Und als die Fürsten dann mal eine kleine Lücke gelassen haben, hat er sich dran getraut und hat sich auch ein paar Stücke genommen, auf seinen Teller gelegt. Aber bevor er dann gegessen hatte, hielt er einfach inne und betete. Und einer der noblen Herren hat ihn beobachtet und hat gelacht. Sie müssen wirklich aus einer Gegend kommen, sagte er, wo man beim Essen noch betet. Beten wirklich bei euch alle vor dem Essen? Nein, erwiderte der Bauer. Nicht jeder betet vor dem Essen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das sind wahrscheinlich nur die Kranken und die Alten und die Schwachen, die beten, weil sie sich selbst nicht helfen können. Nein, nein, das stimmt nicht, sagte der Bauer. Wissen Sie, ich habe auf einem Bauernhof einen Stall mit verschiedenen Tieren und die, wenn sie zu essen bekommen, die beten nie. Aber was ein Mensch ist, der dankt seinem Schöpfer für die Gnadengaben, die er empfängt. Das war eine gute Antwort, eine mutige Antwort. Eine gute Antwort. Aber hier wird ausgedrückt diese Demut. Ich bin ein Geschöpf. Alles, was ich empfange, was wir empfangen, empfangen wir aus Gottes Hand. Und dafür wollen wir dankbar sein. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Wir sind im Bildnis Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind verantwortlich vor Gott. Er ist der Herr. Wir sind Geschöpfe. Unsere gesamte Existenz, unser Leben, jeder Atemzug, den wir machen, ist ein Geschenk seiner Gnade. Das sollte uns keine Angst machen, sondern demütig machen, dankbar machen. Und das ist, was der David hier auch ausdrückt. Und dann noch ein zweites. Wenn wir diese grundlegende Gnade Gottes in unserem Leben auch erkennen und annehmen, dann wollen wir auch darauf reagieren. Die Bibel nennt das Glauben. Glauben bedeutet, auf Gott und seine Verheißungen zu trauen. Und hier sehen wir auch in diesem Gebet, wie David das gemacht hat. Vers 22 lesen wir: Für alle Zeiten hast du Israel zu deinem Volk gemacht. Und du selbst, Herr, bist sein Gott geworden. So bitte ich dich nun, Herr, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse dein Versprechen ein. Ja, möge alles eintreffen, was du gesagt hast. So wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. Dann wird auch mein Königshaus für ewig bestehen. Du, mein Gott, hast zu mir gesprochen. Du hast mir zugesagt, dass du meinem Könighaus Bestand geben willst. Nur darum habe ich es gewagt, so zu dir zu beten. Herr, du bist der wahre Gott. Du hast mir, deinem Diener, so viel Gutes verheißen. Du hast mich und mein Haus reich beschenkt und willst für alle Zeiten einen meiner Nachkommen zum König machen. Ja, weil du, Herr, meine Familie gesegnet hast, wird sie in Ewigkeit gesegnet sein. David erkennt hier auf der einen Seite ganz demütig, dass alles von der Gnade Gottes abhängt, aber dann wagt er diesen Glaubens, diesen Vertrauensschritt und sagt, Herr, jetzt segne uns auch, führ uns auch, mein ganzes Leben, alles, meine Familie, vertraue ich dir an. Jeden Tag, auch was ich nicht überblicken kann, auch in die ferne Zukunft, was ich selbst nicht mehr in der Hand habe. David erkennt, dass er durch die Gnade Gottes Kind ist, ein Königskind. Welch ein Vorrecht. Deswegen sagt er, deswegen wage ich es überhaupt vor dich zu treten, weil ich das wissen kann, dass du dein Wort hältst. Wir dürfen vor den Thron Gottes kommen, mit ihm sprechen, wie mit einem Vater. Paulus sagt das ja so schön im 8. Kapitel im Römerbrief. Wir dürfen furchtlos, ohne Angst zu Gott kommen und ihn Abba, lieber Vater, Papa nennen. So dürfen wir vor Gott kommen. Welch ein Vorrecht. Aber das ist etwas, das wir nicht nur als Vorrecht haben, sondern das wir auch als Vorrecht genießen und benutzen wollen. Nicht nur, dass wir das wissen, sondern dass wir das auch tun. Vor Gottes Altar, vor seinen Thron treten. Gott seine Verheißung auch ernst nehmen in unserem Leben. Das auch ausleben, dass unser Leben wirklich auch anders wird. Dass es Veränderung gibt in unserem Leben. Dass wir uns auch nicht mehr von der Sünde regieren lassen und egoistisch leben, sondern dass sich etwas ändert in unserem Leben. Dass unser Leben ganz anders ausgerichtet ist. Ein Leben, wie Gott es gefällt, auf seine Verheißungen ausgerichtet, seine Gnade. Ich habe da eine Geschichte gelesen von zwei Männern in Afrika, die in Ghana gewohnt haben. Und weiß nicht, ob die vielleicht auch hier in der Gemeinde, die schon mal gehört haben oder gelesen haben, aber ich will sie gerade hier nochmal erzählen, weil diese Geschichte genau das ausdrückt, eine Veränderung. Oder dass wir erkennen, wer wir vor Gott sind und dass wir das auch ausleben. Es waren zwei Freunde, die in einem Bergdorf, einem Bauernhof groß geworden sind. Und der eine ist dann in die Stadt gezogen nach der Schule und hat eine Ausbildung gemacht und hat einen guten Beruf gelernt und ist eben dort in der Stadt dann geblieben. Und der kam nach 20 Jahren wieder zurück, auch um seinen Freund zu besuchen, der jetzt auch diese Landwirtschaft seiner Eltern übernommen hat. Und er hatte so einen Bauernhof und hatte unter anderem, neben anderen Tieren, auch eine ganze Reihe Hühner dort. Und dann hat er ihm das gezeigt und er schaut sich all die Hühner an und dann sah er, da war ein Huhn, das sah nicht aus wie ein Huhn und war wirklich auch kein Huhn, benahm sich aber wie ein Huhn, hat gesagt, was ist denn das für ein Tier? Das ist doch kein Huhn. Und da sagte sein Freund, nein, das ist ein Adler. Aber der denkt, der ist ein Huhn. Ja, wie gibt es das, dass ein Adler denkt, er wäre ein Huhn? Er hat gesagt, Folgendes passiert. Ich war am Berg und war da spazieren, war da unterwegs und habe dieses Ei gefunden, das wahrscheinlich irgendwo aus dem Nest gefallen war. Es war noch ganz warm, da habe ich es eingepackt, warm gehalten und habe gedacht, weiß nicht, was es ist, ich lege es einfach zu den Eiern meiner Hühner. Die brüten das schon aus. Und die haben das ausgebrütet. Und da kam dieses kleine Hüken und ich habe gleich gesehen, ja, das ist kein Huhn. Aber der Adler hat dann diese Henne als seine Mutter anerkannt und hat alles nachgemacht. Und bis heute ist ein ausgewachsener Adler, aber der lebt wie ein Huhn. Er sagt, das ist aber doch nicht richtig, das ist ein Adler und ein Adler muss wie ein Adler leben. Ja, das mag zwar sein, aber der glaubt, der ist ein Huhn. Also okay, gib mir mal eine Chance, das probiere ich doch mal aus. Und er nahm den Adler, setzte ihn auf seinen Arm, schaute ihm in die Augen und sagte, du bist ein Adler. Du hast das Herz eines Adlers und du musst leben wie ein Adler. Öffne deine Schwingen und flieg und sei ein Adler. Und er gab ihm einen Schwung und er breitete seine Flügel aus und landete sofort wieder auf dem Boden und pickte die Körner wie die Hühner. Sagte, ich sag dir doch, der glaubt, der ist ein Huhn. Nein, gib mir noch eine Chance. Er hat den Adler wieder genommen auf seinen Arm und ist dann an den höchsten Punkt des Hauses gegangen, aufs Dach. Und hat den Adler wieder in die Augen geschaut und hat gesagt, Adler, du bist ein Adler. Du hast das Herz eines Adlers und du musst leben wie ein Adler. Breite deine Flügel aus und fliege und sei ein Adler. Und er gab ihm einen Schwung und der hat wirklich die Flügel ausgebreitet und fing an zu fliegen und zu schweben. Und dann sah er die Hühner da unten und ist sofort gelandet und hat wieder gepickt mit den Hühnern. Kam dann vom Haus runter und sein Freund hat gesagt, siehst du, der glaubt wirklich, der ist ein Huhn. Also lass ihn doch. Er sagt, nein, das ist ein Adler. Gib mir doch eine Chance, eine einzige Chance. Und wenn er das dann nicht macht, dann kannst du ihn auch als Suppenhuhn benutzen oder was du auch willst. Bring ihn dir wieder. Hat ihn in den Käfig gepackt, in sein Auto und hat gesagt, nee, wir müssen daher, wo der herkommt. Ich fahre in die Berge. Hat in sein Auto gepackt und ist den Berg hochgefahren und dann noch ein Stück gelaufen, wo man nicht mehr eben mit dem Auto fahren konnte. Als er ziemlich am Gipfel war, dann hat er ihn wieder auf seinen Arm gesetzt und hat ihn angeguckt und hat gesagt, Adler, du bist ein Adler. Du hast das Herz eines Adlers und du musst leben wie ein Adler. Breite deine Schwingen aus und flieg und sei ein Adler. In diesem Moment, es war ganz früh am Morgen, ging auch die Sonne auf. Der Adler war ganz verunsichert, aber breitete die Flügel aus und da traf ihn der Sonnenstrahl auch in seine Augen. Und er hat die Flügel noch weiter ausgebreitet und ist abgehoben und ist geflogen. Und geflogen und immer weiter, bis ihn der Freund nicht mehr gesehen hatte. Er hatte erkannt, hier ist meine Umgebung. Hier bin ich daheim. Ich bin ein Adler und kein Huhn. Nun, was ist die Moral von der Geschichte? Wir sind keine Hühner. Wir sind berufen, durch Gottes Gnade Adler zu sein, anders zu leben, nicht uns herunterziehen zu lassen, nur auf die Dinge zu achten, die hier so wichtig sind, alles, was so mit Sicherheit zu tun hat. Ja, den Bauernhof da rumpicken, das hat man alles unter Kontrolle, läuft alles immer wunderbar ab, alles andere ist vielleicht zu risikoreich. Aber Gott hat uns zu einem Leben berufen, das anders ist. Zu einem Leben, das vielleicht risikoreich ist. Aber dennoch dürfen wir wissen, wie David es tat, Gott ist bei uns. Er führt uns. Eines ist für den Adler ganz wichtig und ganz entscheidend. Der landet nie als Suppenhuhn, mal bei dem anderen im Topf. Der lebt ein Leben, wo er wirklich König ist. Da gibt es keine natürlichen Feinde für ihn, weil Gott ihn so geschaffen hat. Wir sind errettet aus der Gnade Gottes, aber Gott fordert uns heraus, auch danach zu leben, anders zu werden und uns auf ihn zu verlassen, dass er uns führt und leitet. Und noch ein drittes. Nachdem David Gottes Wegen in seinem Leben erkennt und dann auch auf seine Verheißung: Nun, Herr, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse dein Versprechen ein. Hier hat er Vertrauen und Glauben. Und dann, und ja, möge alles eintreffen, was du gesagt hast, so wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. David wollte, dass andere erkennen und bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. Das ist unsere Aufgabe, auch gerade in den wichtigen Entscheidungen in unserem Leben. Wir wollen Gottes Gnade und Liebe, die er uns verheißen hat, durch Jesus Christus auch anderen weitergeben. Jesus ist das Licht der Welt. Und wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir berufen, auch Licht zu sein, Licht in die dunkle Welt zu tragen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Darum muss es uns auch als Christen gehen. Wir können das Licht, die Gnade, die Liebe, die wir empfangen haben, nicht für uns behalten. Ich finde es so schön, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wo Petrus und Johannes gefangen genommen werden und vor den Hohen Rat geführt werden. Und es war ja kurz nach Pfingsten und es waren einfache Fischermänner, die da vor den Gelehrten, vor den Höchsten des Volkes standen und die ihnen sagten, was predigt ihr da, was sagt ihr da? Wir könnten euch ins Gefängnis werfen und das werden wir auch tun, wenn ihr nicht aufhört, aber jetzt lassen wir euch noch mal gehen. Und was sagt Petrus zu denen? Er sagt, wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir wissen nicht, ob das richtig für euch ist, aber wir wissen, wir haben Gott erlebt und wir können nicht schweigen. Wir können nicht schweigen, weil wir etwas erlebt haben. Das müssen wir weitergeben. Einer der berühmtesten Zirkusclowns der Welt ist der Russe Oleg Popow. Wahrscheinlich haben wir alle schon mal seinen Namen gehört, vielleicht sogar schon mal im Fernsehen gesehen. Und so ein Clown ist ja nicht nur jemand, der einfach so tollpatschig da rumläuft und so lustige Sachen macht oder so ein bisschen sich lächerlich macht, sondern er ist auch jemand gewesen, der Situationen benutzt hat, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erreichen durch was Lustiges und dann hat er ihnen eine Wahrheit mitgegeben, die sie nicht vergessen. Und so ist auch eine seiner berühmtesten Aufführungen geht folgendermaßen. Und zwar tritt er auf ganz am Anfang, bevor die Show losgeht. Das Zirkuszelt ist voll. Ein spannender, vergnüglicher Abend im Zirkus kann beginnen. Und das Licht geht aus und es geht ein Spotlight an. Aber da kommt nicht der Zirkusdirektor oder sonst jemand reingelaufen, sondern Oleg Popow. Kommt er reingelaufen mit seinem Clownskostüm und einem ganz kleinen Koffer in der Hand. Und er läuft geradewegs auf das Spotlight in der Arena zu. Und dann setzt er sich dort in dieses Licht. Und kaum hat er sich gesetzt, bewegt sich das Licht weiter. Und Popow steht auf und sucht das Licht und setzt sich wieder in das Licht. Aber als er das gerade erreicht, bewegt sich das Licht weiter. Ja, steht wieder auf und folgt dem Licht. Und es geht eine ganze Weile so. Und dann sieht man, wie er da sitzt und überlegt, wie kann ich das anders machen? Und dann sieht man, dass er sein kleines Köfferchen nimmt, das aufmacht. Und dann versucht er, das Licht einzufangen. Er läuft dem Licht hinterher und auf einmal passiert es auch. Er nimmt das Licht, macht seinen Koffer zu und es wird total dunkel. Und alle warten und denken, was passiert jetzt? Nach einigen Momenten in der Dunkelheit nimmt er sein Köfferchen, öffnet es und wirft das Licht heraus. Und in dem Moment gehen alle Lichter im Zirkus an und die Show kann beginnen. Mir gefällt das Bild, weil es etwas auch sagt oder weil wir das übertragen können, was er da gemacht hat oder versucht darzustellen, was auch die Gnade Gottes und die Liebe Gottes für uns bedeuten kann. Die Liebe und die Gnade Gottes können wir nicht nur so einfangen und für uns behalten, in unser kleines Köfferchen irgendwo reintun. Da bleibt es dunkel. Da hat es keine Wirkung. Die Gnade, die Liebe Gottes hat nur Wirkung, wenn wir das hinauswerfen, wenn wir das mit anderen teilen, dann haben wir etwas davon, aber nicht, weil wir es für uns behalten, sondern weil wir es teilen. Und andere haben etwas von dem Licht. Die anderen können etwas sehen und dadurch können wir etwas sehen. Nur durch das Weitergeben bleibt das Ganze auch lebendig, auch für uns. Entscheidungen. Weggabelungen, Wegkreuzungen, darum ging es. Und David war an dieser neuen Wegkreuzung, Weggabelung in seinem Leben, hat sich gefragt, wo geht's lang? Ich habe Gott schon so oft erlebt und hier ist wieder ein neuer Weg. Und er dachte, er wüsste, wo er lang gehen sollte und er wollte Gott ein Haus bauen. War ja ein guter Plan, dachte er. Aber Gott führt ihn ganz anders. Und David erkennt, und das können wir von David lernen, dass wir uns als erstes der Gnade Gottes in unserem Leben bewusst sein wollen, ihm danken wollen. Gott lässt uns nicht allein, zu keiner Zeit, gerade auch bei den schwierigen Entscheidungen in unserem Leben. Das hat er uns zugesagt. Aber das bedeutet auch, dass wir Gott dann auch vertrauen sollen. Im Glauben, im Nachfolgen, auch gerade wenn es risikoreich wird, wenn wir das nicht mehr selber unter Kontrolle haben. Wir sind doch Kinder des Höchsten. Wir kennen den, der es unter Kontrolle hat. Der führt uns, der leitet uns. Als Gotteskinder dürfen wir ihm vertrauen. Und das soll unser Leben dann auch widerspiegeln. Es soll anders sein, anders geprägt, dass es Gott gefällt. Und dass wir das, was wir erleben, auch anderen weitergeben. Und das zeigt sich doch gerade auch in den schwierigen Zeiten, wo andere sehen, wie wir uns verhalten. Wie gehen die damit um? Wie machen die Christen das? Und das ist eine Zeit, wo wir auch Licht sein können, wo wir einen Unterschied machen können, weil wir auch sagen, wir vertrauen Gott. Wir gehen den Weg, den er uns zeigt. Das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, das ist gelebter Glaube, gelebte Gnade. Wenn wir Gott in den schwierigen Entscheidungen vertrauen und ihm glaubend folgen, dann sind wir wirklich auch das Licht dieser Welt. Und das ist es, was ich jedem auch hier heute Abend wünsche. Für diesen Abend, aber auch für unser weiteres Leben. Dass wir ihm vertrauen und Licht sind in unserer Welt, die ziemlich dunkel ist. Amen.